Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ich bin der Armin. Der Tobi hat schon gesagt, meine Familie ist eigentlich ursprünglich aus Steyr. Ich habe es nie, also außer für Besuche, so wie heute, habe ich es nie so wirklich nach Steyr geschafft. Bis Sierning bin ich gekommen, weiter nicht. Ich wohne jetzt mit meiner Familie wieder in Leonding. Also bin verheiratet mit der Carina, die hat jetzt mit unserem Jüngsten, mit Benjamin, den Raum verlassen müssen, weil der das nicht vertragt, dass der Papa da oben sein darf und er nicht. Genau, und wir haben noch einen 7-jährigen Sohn, der ist auch jetzt irgendwo in den Kindergottesdienst abgetaucht. Was gibt es noch zum Sagen über mich? Das ist das erste Mal, dass ich außerhalb des Linzer Raumes predige. Ich bin kein sehr geübter Prediger, deswegen bin ich super nervös heute. Stimmt eh nicht, war gelogen. Aber ich glaube, Tobi und Silvia sind nervös, weil sie haben zu mir gesagt, wie sie mich gefragt haben, ob ich das machen kann. Sie sind auf Urlaub und sie wollen einmal ein bisschen Auszeit. Jetzt steht der Tobi auf der Bühne und die Silvia macht Kindergottesdienst. Ich glaube, sie wollten das noch ein bisschen überprüfen, was Sinn macht, weil ich bin auch bekannt dafür, dass ich ein bisschen unkontrollierbar bin. Ja. Genau. Ich freue mich, dass ich heute da bin. Und ich habe mir ein Thema ausgesucht, ich habe ein bisschen so in den letzten Wochen, so wenn ich in der Bibel gelesen habe, oder ich lese da immer meine Bibellesepläne am Handy, und dann bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen im Samuel, im 2. Samuel, Kapitel 10, die mich dann irgendwie angesprochen hat, auch weil ich dann so einen Andachtsgedanken dazu gelesen habe. Und über das möchte ich heute mit euch reden. Da geht es um den König David. Und nachdem ich euch total schlecht kenne, werde ich kurz umreißen, so ein bisschen die Vorgeschichte dazu. Der König David ist wahrscheinlich so der bekannteste König des Volkes Israels gewesen. Also das war der, mit dem so diese Dynastie dann angefangen hat, wo es ja auch heißt, das Haus Davids, aus dem dann Jesus am Ende entstanden ist. Das heißt, Jesus ist weltlich gesehen ein Nachfahre Davids und war ein total bekannter Mann, aber er war jetzt alles andere als so ein perfekter Typ. Und das ist irgendwie das Spannende am David. Der David hat ganz viele Fehler gemacht. Und wenn man so ein bisschen vergleicht, wenn man so ein bisschen geschichtlich sich anschaut, was über Könige, die in dieser Zeit gelebt haben, außerhalb vom Volk Israel, dann waren die immer alle der Erzählung nach perfekt. Also die haben keine Fehler gemacht, die waren super cool, super gut, haben alles gewonnen, nie verloren. Der David, über den hört man ganz andere Geschichten, der, könnt ihr mal in der Bibel nachlesen, hat Ehebruch begangen mit der Frau von einem anderen, hat dann den umbringen lassen, damit er das vertuschen kann. Das heißt, er war nicht das, was man sich unter dem perfekten König oder dem perfekten Menschen vorstellt. Und trotzdem hat Gott über ihn gesagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und der Grund dafür, warum Gott das auch gesagt hat, war der, dass David es immer sehr ernst gemeint hat mit Gott. Und dass er total begeistert davon war, was Gott gemacht hat. Also, kennt ihr einmal so die Psalmen, da sind ganz viele von David geschrieben worden. Wenn man das liest, da gibt es zum Beispiel im Psalm 8, lest einmal nach, wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr was zum Schreiben habt, schreibt es euch auf, Psalm 8, da beschreibt der David die Schöpfung und er beschreibt, wie begeistert er von der Schöpfung Gottes ist. Und ich glaube, dass das der Hintergrund ist, warum Gott da gesagt hat, das ist ein Mann nach meinem Herzen, weil David nicht vorgegeben hat, perfekt zu sein, aber er wollte einfach seinem Gott dienen und er wollte alles tun, damit der Gottes Plan dient. Und zu der Zeit, wo diese Begebenheit stattfindet, da war es so, David war König, und wer sich ein bisschen mit dem Alten Testament und der Bibel beschäftigt, da hat es ein paar Völker rundherum gegeben, die haben irgendwie nie eine Ruhe gegeben. Die haben ständig, jede zweite Kriegsgeschichte handelt irgendwie von denen, und eins dieser Völker waren die Ammoniter. Die Ammoniter, das war, also heute ist das da in Jordanien, ist da die Hauptstadt von Jordanien, Amman, das ist, war so die Gegend, wo die Ammoniter her waren. Und diese Ammoniter, die haben immer wieder, egal wer gegen Israel Krieg geführt hat, die haben immer sofort aufgezeigt, halt, wir sind dabei. Ja, war ein sicherer Tipp. Ammoniter, Philister, irgendeiner war immer beteiligt an der Geschichte. Und die haben Krieg geführt gegen Israel, zur Zeit noch von David, seinem Vorgänger, dem Saul. Und der Saul, der war auch nicht unbedingt so der perfekte Typ, der hat da auch Krieg geführt gegen die, war ein bisschen ungut zum König von den Ammonitern und deswegen sind die im Clinch gelegen. Und wie dann David den Saul abgelöst hat als König, hat es eine ganz seltsame Situation gegeben, nämlich die, dass der König der Ammoniter, der war so begeistert, dass da jetzt endlich einer in Israel war, der den Saul nicht mögen hat, genauso wie er, dass gesagt haben, na gut, passt, wir sind jetzt einmal Freunde. Hand geschüttelt und dann war Zeit Ruhe, Israel hat Frieden gehabt und Israel hat sich dann ausbreiten können, weil natürlich, wenn man ein bisschen mehr Ruhe hat, dann kann man sich ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren. Dann ist nur Folgendes passiert, der König ist gestorben und sein Sohn ist Nachfolger geworden und der David hat ja einen Auftrag gehabt von Gott, nämlich der Auftrag war der, er soll sich um das Volk Gottes kümmern. Er soll sich um Israel kümmern und darum kümmern, dass die in Frieden leben können, dass sie sich ausbreiten können, dass sie wachsen können als Volk. Und dann hört der David, dass der König gestorben ist und überlegt sich halt, so stelle ich mir das vor, was tun wir? Wir müssen irgendwie sicherstellen, dass der Frieden bleibt, weil sonst ist der Ammoniter lästig, hören nicht auf. Was macht er? Er schickt Diplomaten, seine schönsten Leute, die werden so ausgeschaut haben wie der Tobi und ich ungefähr, und freundlich, nett, immer Lächeln im Gesicht und hat er dorthin geschickt. Und ich habe mir extra heute, ich hoffe, ihr seht es, ich habe am Bord jetzt, ja, meine Frau ist total begeistert, haben wir jetzt stehen lassen, weil die sind dorthin mit ihren schönen Bärten, die man damals so gehabt hat, und der ammonitische König, dem ist nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, verschwindt, und hat einer die Bärte abrasiert, ihre schönen Umhänge hat er da abrasiert, das heißt, da war nicht so viel mehr vorhanden, unten was bedecken hätte können, er hat sich einfach super beleidigt. Sprich, die Botschaft war, vergesst es, Frieden ist jetzt vorbei, jetzt bin ich da, mein Papa, das war ein bisschen Ausnahme, aber ich bin jetzt wieder da und ich kehre zum alten Verhalten zurück. Der David erfährt das, dass das passiert ist und der David hat einen Plan gehabt, er hat den Plan gehabt, dass er den Frieden sichert, aber der David war vorbereitet. David war vorbereitet darauf, dass das nicht funktioniert. Was hat er gemacht? Er hat sofort sein Heer geschickt und den Joab, der Joab, das war so der Heerführer von David, war glaube ich, ein Halbbruder, das sollten wir einen Theologen fragen, war der Sohn von der Schwester von David. Und der Joab, der war bekannt dafür, das war so ein bisschen ein Hau drauf, würde man sagen. Manche würden sagen, er war wahrscheinlich ein Depp, ja, weil der hat nicht immer so viel nachgedacht, der ist einfach gegangen und hat einmal alles kurz und klar geschlagen. Und der David hat sich gedacht, gute Idee, nimm ich den Joab, den schicke ich da auf und der wird sich schon darum kümmern, dass die wissen, dass das jetzt eine schlechte Idee war. Und der Joab zieht mit dem Heer, mit dem gesamten, das ist gar ganz wichtig, er nimmt das gesamte israelische Heer, das sie gehabt haben, alle Soldaten, die vorhanden waren, nimmt er und zieht dort zu den Ammonitern noch in den Norden. Und dann landen die dort, stehen vor der Stadt und da steigen wir jetzt in die Geschichte ein, das werde ich kurz vorlesen, in 2. Samuel 10. Nehmen wir die Bibel, das schaut heiliger aus, wenn ich da was vorlese, gell? Als vom Zettel runter. Genau. David hörte davon und befahl Joab, sofort mit dem ganzen Heer gegen die Feinde auszurücken. Die Ammoniter stellten sich vor den Toren ihrer Hauptstadt Raba zur Schlacht auf, während die verbündeten Syrer aus Zoba, Rehob, Tob und Macha in einiger Entfernung auf offenem Feld Stellung bezogen. Also das muss man jetzt auch dazu sagen. Die Ammoniter, die haben natürlich auch einen Plan gehabt und die haben gewusst, okay, damit wir sicherstellen, dass das nicht schlecht ausgeht für uns, nehmen wir gleich noch die Könige rundherum, die was auch denn die Israeliten nicht mögen haben und die eh immer kämpfen wollten gegen die, nehmen wir die gleich mit. Die Syrer, da waren da 4 syrische oder 5 syrische Könige, die hat er auch mitgenommen. Insgesamt, glaube ich, hat er noch einmal über 30.000 Soldaten dazugekriegt, dieser ammonitische König, und die haben sie da aufgestellt, ja. Der Joab kommt dorthin und als Joab merkte, dass ihm von vorne und hinten ein Angriff drohte, teilte er sein Heer. Er selbst wollte mit den besten Soldaten den Kampf gegen die Syrer aufnehmen. Den Rest des Heeres übergab er dem Kommando seines Bruders Abishai, der gegen die Ammoniter kämpfen sollte. Okay. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Jeder normale General, der das gesamte Heer, also nochmal, das gesamte Heer Kana in Jerusalem, alle sind dort oben, jeder normale General, der das gesamte Heer mit sich hat und sich überlegt, okay, ich muss jetzt da kämpfen, ich bin einer totalen Übermacht ausgesetzt, wir werden das nicht gewinnen können, der sagt, was muss ich machen? Ich muss irgendwie schauen, dass ich zumindest einen Teil von diesen Soldaten wieder zurückbringe, weil sonst sind wir völlig ungeschützt. Der Joab nicht, ob sich der David das gut überlegt hat, weiß ich nicht, oder ob das eh seine Absicht war. Keine Ahnung, der Joab hat einfach gedacht, wurscht, sterben dann mal irgendwann, warum nicht heute, ist eh schön draußen. So ungefähr. Und auf jeden Fall, bevor er, der Joab teilt so die auf, nimmt die besten Kämpfer gegen die Syrer und den Rest gibt er seinem Bruder, dass er gegen die Ammoniter kämpft. Und bevor die beiden Heere sich trennten, sagte Joab zu seinem Bruder, wenn die Syrer uns überlegen sind, dann komm uns mit deiner Truppe zu Hilfe. Sind die Ammoniter stärker als ihr, dann helfe ich dir mit meinen Soldaten. Genialste Plan aller Zeiten, oder? Jedes Kindergartenkind hätte den wahrscheinlich auch genauso gemacht. Also der Plan war, wenn ich es nicht schaffe, hilfst mir du. Und wenn es du nicht schaffst, hart, dann hilf ich dir. Ich war Zivildiener, also ich habe nicht so viel Ahnung von Krieg führen, aber der Hausverstand sagt mir, ja, kann man machen, nicht vielleicht die erfolgsversprechendste Idee, wie auch immer. Der Joab hat das so entschieden, war der Heerführer, macht das, akzeptieren wir so. Und weiter geht's. Und dann kommt nämlich der entscheidende Punkt an der Geschichte. Und das ist irgendwie so der Wendepunkt, wo bisher war die Geschichte irgendwie lächerlich. Der König aus einem irgendwie so ein bisschen Stolzverletzung heraus, schickt sein gesamtes Heer mit dem Haut rauf General nach oben und sagt, macht die platt. Ja. Hat sich nicht überlegt, dass die vielleicht vorher auch schon einen Plan gehabt haben und noch mehr dazu wie gezogen haben. Der entscheidet mehr oder weniger, dass er das Heer aufreiben lassen wird und dass Jerusalem und die Städte Israels einfach ungeschützt bleiben werden. Man denkt sich, warum? Und dann kommt aber ein ganz entscheidender Punkt. Es sagt nämlich der Joab zu seinem Bruder, sei mutig und entschlossen. Wir wollen für unser Volk kämpfen und für die Städte, die Gott uns gegeben hat. Der Herr aber möge tun, was er für richtig hält. Dann griff Joab mit seinem Heer die Syrer an und schlug sie in die Flucht. Als das die Ammoniter sahen, flohen auch sie vor Abishai und zogen sich in die Stadt zurück. Da stellte Joab den Kampf ein, gegen die Ammoniter ein und kehrte nach Jerusalem zurück. Der Joab sagt, macht da was ganz Entscheidendes. Der Joab war, wie er war. Verwendet das böse Wort jetzt nicht, weil meine Mama hat gesagt, beim Predigen darf man keine Schimpfworte verwenden. Er war eben so ein bisschen wild, ja, sagen wir so. Und er war, wie er war, das hat er gewusst. Und ihm war, ist vielleicht auch gar nichts Besseres eingefallen in dem Moment. Und er hat sich einfach gedacht, okay, ich tue meinen Teil. Abishai, du tust auch deinen Teil. Wir geben unser Bestes. Wir entscheiden uns dazu, mutig zu sein. Weil das hat er auch angeschafft, seid mutig. Wir entscheiden uns dazu, mutig und entschlossen zu sein und Gott wird seinen Teil dazu beitragen. Gott wird schauen, was dann noch übrig ist, was man noch erledigen muss und er wird das machen. Und das Interessante daran ist, das hat funktioniert. Ja? Er hat die Syrer in die Flucht geschlagen, die Ammoniter haben sie in ihre Stadt zurückgezogen und sie sind wieder von dannen gezogen. Und das Interessante für mich war irgendwie, wie ich das gelesen habe, das war, der Joab, der hat einen Plan gehabt, der David hat einen Plan gehabt. Ja? Er wollte, sein Ziel war, Gottes Auftrag zu erfüllen. Er wollte das Volk Israel beschützen, er wollte sicherstellen, dass das, was ihm aufgetragen worden ist, dass das auch eintritt und passiert, dass er alles tut, um das geschehen zu lassen. Er hat einen Plan gehabt, hat den ausgeführt und es ist komplett schief gegangen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Und der Joab, der war ja dem David sein Stellvertreter in dem Moment, hat das getan, was der David ihm auch mitgegeben hat. Er hat sichergestellt, dass Gott einbezogen ist in diese Geschichte. Und die haben gewusst, wir geben unseren Teil, wir geben unser Bestes und Gott wird sich um den Rest kümmern am Ende des Tages. Und genauso ist es dann passiert. Und das Spannende daran ist, dass genau durch diese Situation hat Israel ganz viel Gebietsgewinn gehabt, weil wie dann die zurückgekehrt sind, haben diese syrischen Könige, die haben das nicht auf sich sitzen lassen, haben ein noch größeres Heer aufgestellt, sind gegen Israel gezogen und der David hat dann, weil er gewusst hat, okay, das sind noch mehr, hat er dann alle Israeliten, die irgendwie wehrfähig waren, sprich die ein Messer oder eine Heugabel gehabt haben, hat er zusammengezogen, ist mit denen gegen die Syrer gezogen. Und dann ist noch was Erstaunlicheres passiert, nämlich die haben nicht nur die Syrer in die Flucht geschlagen, sondern haben fast das gesamte syrische Heer aufgerieben. Und am Ende des Tages ist rausgekommen, dass die syrischen Könige entschieden haben, dass sie ab jetzt verbündet sein wollen mit David und dass sie ab jetzt am David seiner Seite kämpfen und dass Israel dann all diese ammonitischen Städte eingenommen hat. Sprich das, was vorher wollte David einfach so eine Pattstellung, dass alles wieder gut und in Frieden ist. Und am Ende des Tages hat er das gesamte ammonitische Gebiet gehabt und die Heere von diesen syrischen Königen an seiner Seite. Und das Einzige, was passiert ist, ist, dass Davids Plan nicht aufgegangen ist und Gott einschreiten hat müssen. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sind so diese Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, die sind seltsam. Geht es euch auch so? Seltsam? Nicht? Bisschen. Und zwar aus folgendem Grund. Du bist gestresst. Also schon vorher, weil du musst alles mögliche Weihnachtsgeschenke einkaufen, Batterien in die LED-Kerzen einstecken und alles mögliche musst machen. Und dann ist Weihnachten, 24. Und alles ist vorbereitet auf diesen 24. hin. Wenn du Kinder hast, dann schaust, dass du das möglichst phänomenal magisch wird, die Geschenke toll sind. Und dann hält es noch so ein paar Tage an und je nachdem, ob du gut mit deiner Familie auskommst oder nicht, ist das dann gut oder eben schlecht, ja, die nächsten Tage. Und dann ist der 26. vorbei und dann ist nichts. Aber du kannst noch nicht aufhören, weil du weißt, es kommt der 31. Das heißt, du musst irgendwie dieses Gefühl so aufrechterhalten, nicht? Weil du brauchst nur die Energie, meistens bist du daheim, also die meisten haben dann Urlaub, weil nimmt man sich einfach Urlaub, wenn man nichts zum Tun hat. Und das heißt, in dieser Zeit, da hängt man so ein bisschen in der Luft, so 27. bis 30., ganz, ganz seltsam für mich manchmal. Und was tut man als braver Mitteleuropäer, vielleicht woanders auch, überlegt man sich, was das nächste Jahr so bringen wird und was man so für Ziele hat und was man so für Pläne hat, und das macht natürlich der Armin dann auch. Und du denkst so nach, so, was ist eigentlich, was habe ich vor nächstes Jahr? 2020, was wird das bringen? Du denkst vielleicht sogar ein bisschen differenzierter nach und denkst, okay, 2019 habe ich das und das und das ziemlich schlecht gemacht. Da habe ich eigentlich was anderes vorgehabt. Dieses 2020 mache ich ist wirklich cool. Und dann denkst du vielleicht, okay, das sind so die Herausforderungen, die da kommen werden, ja, weil die kommen immer und die sind für jeden von uns anders. Ich weiß nicht, was deine Herausforderungen sind, gerade jetzt auch. Das kann vielleicht deine Ehe oder Beziehung sein, die du hast, dass die herausfordernd ist und dass du weißt, irgendwie muss sich 2020 daran was ändern oder es muss sich was tun, weil sonst, keine Ahnung, wie das weitergehen soll, das sind deine Verwandten oder deine Kinder, vielleicht ist was im Beruf, vielleicht ist eine gesundheitliche Geschichte, die eine Herausforderung für dich ist und wo du nicht weißt, was 2020 bringen wird, aber diese Tage sind prädestiniert dazu, dass man sich darüber Gedanken macht einfach. Und je nachdem, wie du dann als Typ bist, hörst dann ganz schnell wieder auf zum drüber nachdenken, weil du sagst, puh, boah, alles zu viel, mag ich nichts davon wissen, freue mich auf die Feuerwerk, das Feuerwerk abschießen, das wird eh ganz toll. Oder du bist so der andere Typ, der dann sagt, passt, mit einem Plan wird das eh alles gut. Ja, und dann setzt er ein paar Ziele, keine Ahnung, von 88 Kilo auf 70 runter oder so irgendwas. Das ist eine völlig dahergenommene Zahl. Genau, du denkst, ich möchte abnehmen, ich möchte endlich, dass meine Frau und ich oder mein Partner und ich endlich wieder zurechtkommen miteinander, dass wir nicht ständig streiten, dass wir wieder zueinander finden. Du möchtest vielleicht dein Kind dazu bringen, dass doch mehr in der Schule tut und du möchtest mehr Zeit haben mit den Kindern, weniger Zeit in der Arbeit verbringen oder du möchtest endlich deinen Job wechseln und was Gescheites finden, was dir mehr taugt. Du möchtest alte Freundschaften wieder pflegen. Auf jeden Fall, du machst da vielleicht so diese Liste, du schreibst das auf oder du bist gut und merkst das einfach und machst da vielleicht sogar ein bisschen einen Plan, wie du dorthin kommen möchtest. Und dann wissen wir es von 2020 noch nicht, aber von 2019, meistens ist es sehr schwer, das dann auch alles umzusetzen. Und wir gehen dann dorthin, in diese Begegnungen oder in diese Herausforderungen und wir stehen dann sozusagen vor dieser Stadt, ja, und erwarten da das Heer, aber es ist plötzlich hinter uns auch was. Das heißt, es ist plötzlich viel schwieriger als angenommen. Ja. Es ist, du weißt einfach nicht, es ist viel größer, als du gedacht hast, ja. Oder es anstatt dass es besser wird, wird es viel schlechter. Ja. Oder es sind ganz andere Herausforderungen plötzlich zusätzlich da, denen du dich widmen musst und du kannst dich dem, das du gedacht hast, eigentlich gar nicht widmen. Und die Frage ist, was tust du dann? Als guter General für dein Leben wirst du wahrscheinlich sagen, okay, ich muss schauen, dass ich irgendwie da durchkomme. Ja? Und plötzlich sind alle Pläne, die du gehabt hast, hinten angestellt und du tust nur noch das, was gerade notwendig ist, damit du überlebst. Und das ist das, wo ich heute einhaken möchte. Und ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, ich bin noch halbwegs gut in der Zeit. Ich komme aber eh schon zum Ende, keine Sorge. Also eine Stunde und dann sind wir fertig. Genau, also du stehst in dieser Situation und du hast es jedes Jahr wieder und du nimmst da was vor und es wird irgendwie nicht so wirklich was, weil immer was kommt, was du nicht erwartet hast. Und das dann für dich einfach so der Kick ist, zu sagen, okay, lassen wir es. Nächstes Jahr oder Sommervorsatz, was auch immer. Und du verschiebst es und du begegnest dieser Sache nicht. Und da möchte ich jetzt einsteigen und möchte ein paar so Punkte sagen, die möglicherweise helfen können, damit du mit einer anderen Einstellung in das Jahr 2020 gehst. Die eine Sache ist die, wenn wir uns jetzt David und Joab, und ich sehe die da jetzt irgendwie als Einheit, wenn wir uns die beiden anschauen, dann war eine Sache ganz klar, die Ziele, die sie gehabt haben, die waren alle abgeleitet von dem Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat. Wenn du dir vorher Saul anschaust, also ich weiß nicht, wer sich von euch an den Saul erinnern kann, das war der erste König Israels und Saul war ein toller Mann, ein schöner Mann und beliebt und gescheit. Das Problem bei ihm war nur, er hat nicht Gottes Auftrag an erster Stelle gehabt, sondern hat immer so persönliche Ziele gehabt. Und der war erfolgreich zum Teil. Der hat Kriege geführt und hat gewonnen, aber am Ende des Tages ist nichts Gutes dabei rausgekommen, weil die eigenen Leute haben ihn am Ende des Tages raushaben wollen und David ist gekommen und ist König geworden. Und deswegen, das ist die erste Sache, die erste Frage, die du dir stellen musst. Die Ziele, die du setzt, sind die im Einklang mit dem, was Gott von dir möchte? Dazu musst du natürlich wissen, was Gott von dir will. Was erwartet Gott von mir? Das ist die erste Frage, die du dir stellen solltest. Und wenn du die Frage nicht gestellt hast und wenn du nicht überlegt hast, okay, was ist denn eigentlich der Auftrag, den Gott mir gegeben hat, dann würde ich auch gar nicht anfangen, damit mir Ziele zu setzen für 2020, weil das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass du durchhalten wirst können. Weil das Zweite ist, und das ist der entscheidende Punkt, oder das Zweite ist nur das, wenn wir jetzt Joab und David anschauen, das ist das, dass Joab dann gesagt hat, wir entscheiden uns dafür, mutig zu sein und dran zu bleiben. Und das war nicht ein Gefühl, also das ist ganz wichtig da, das ist nicht gewesen, oh, ich fühle mich heute so mutig, jetzt kämpfe ich gegen die Ammoniter und gegen die Syrer, sondern er hat sich dazu entschieden, mutig zu sein. Er hat sich dazu entschieden, dran zu bleiben. Das ist auch schon mal gut, wenn du das machst, wenn du ein Ziel hast. Also wenn du ein Ziel hast, das mit Gottes Zielen im Einklang ist, wenn du dann dich entscheidest, mutig zu sein und dran zu bleiben, dann hast du schon mal viel geleistet, aber es heißt immer noch nicht, dass das dann auch funktionieren wird, weil dann der eine Punkt noch dazugehört, du musst da einfach eingestehen, dass du es selber sowieso nicht schaffen wirst. Und das ist eine ganz wichtige Sache und das ist eher nicht das, was du im Ratgeber für Ziele für 2020 stecken lesen wirst, den du auf Amazon bestellt hast. Dort wird nämlich drinstehen, du kannst es schaffen, du wirst es schaffen, du musst nur wollen. Ja? Die Bibel sagt, und wenn wir uns das genau anschauen, die Bibel sagt das komplette Gegenteil. Die Bibel sagt, das möchte ich von dir, setz da die Ziele, sei mutig und entschlossen, aber du wirst es nicht schaffen. Nicht hilfreich jetzt im ersten Moment, möglicherweise, aber am Ende des Tages ist es genau das, so wie in dieser Geschichte, was zu viel mehr Segen und viel mehr Erfolg, wenn man das so nennen möchte, führen wird in deinem Leben. Weil, wenn du dir eingestehst, dass du es nicht schaffen wirst, dann wirst du hingehen und wirst den einen fragen, der es für dich schaffen kann. Und das ist Gott. Und das ist Gott. Joab hat das gemacht. Und man kann wirklich über den Joab sagen, was man will. Der war manchmal total schwierig, weil wenn einem nicht passt hat, was der David gesagt hat, hat er einfach entschieden, dass er jetzt einmal auf der anderen Seite kämpft. Hat auch nicht unbedingt ein sehr schönes Lebensende genommen dann ganz zum Schluss. Aber der Joab hat zu dieser Zeit einfach gewusst, wenn ich was tue, was völlig irre ist, dann brauche ich zumindest Gott, der mir hilft, dass ich das irgendwie schaffen kann. Und ich möchte mit euch nur kurz in Epheser 6 reinlesen, eine ganz bekannte Stelle. Diejenigen von euch, die schon öfter da waren, die werden die schon kennen, weil da ist sicher schon viel darüber gepredigt worden. Ich habe zumindest schon viele Predigen gehört. Das ist, in Epheser 6 wird diese Waffenrüstung Gottes beschrieben. Und die Waffenrüstung Gottes, ich lese gar nicht alles, sondern nur den ersten Teil davon. Und da steht, für euch alle gilt, werdet stark durch den Glauben an Christus und im Vertrauen auf seine Macht. Greift zu den Waffen Gottes, damit ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt die Waffen Gottes. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Und dann wird im Detail beschrieben, was diese Waffenrüstungen sind, das Schild des Glaubens und so weiter, ganz viele Sachen stehen da drinnen. Das Wichtige daran ist, wenn man diesen ersten Absatz liest, da steckt eine Sache drinnen, nämlich das, dass du allein schon deswegen, egal wie gut du bist, egal ob du, wie heißt der, Sascha Huber, kenne ich nicht, aber schätze mir, das wird ein sehr starker Mann sein. Egal, ob du der Sascha Huber bist oder nicht, es wird nie ausreichen. Ja? Weil die Mächte, gegen die du kämpfst, wenn du den Auftrag Gottes erfüllen möchtest, die sind dir sowieso überlegen. Das kannst du sowieso nicht schaffen. Ob du jetzt cool Gitarre spielen kannst oder ob du die längsten Gebete der Welt sprechen kannst oder die glockenhellste Stimme hast, ob du die Bibel auswendig kannst oder nicht, das sind nicht die Dinge, die dazu führen werden, dass du diese Siege erringen wirst, weil du kämpfst gegen Mächte, die dir überlegen sind, das steht da drinnen. Aber es steht auch da drinnen, dass wenn du dich an Gott hältst, dann wird er dich ausrüsten, damit du am Ende triumphieren kannst. Und damit komme ich schon zum Ende. Und ich empfehle euch wirklich, dass euch gerade diesen Part einmal genau durchlesen noch einmal, vielleicht in den nächsten Tagen bis zum 31., bevor es wieder mit Party losgeht. Lest mal Epheser 6, ab Vers 10, da steht die Waffenrüstung beschrieben. Und da gibt es dann ganz zum Schluss gibt's einen Vers, und den möchte ich auch noch vorlesen. Der Abschluss von dieser Waffenrüstung ist nämlich eines, das ist, hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Heiliger Geist wird euch dabei helfen. Bleibt wach und bereit, bittet Gott inständig für alle Christen in der Welt. Und das ist das, das möchte ich einmal im ersten Moment mitgeben. Ich habe noch nicht sehr oft gepredigt, aber es ist etwas, wenn man so ein paar von diesen Predigten mitgekriegt hat, dann ist es etwas, was mich begleitet, weil es mich persönlich begleitet hat in meinem Leben schon. Ich kann euch echt sagen, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, wenn du nicht weißt, wie du etwas schaffen sollst. Ja? Und ich war in solchen Situationen gar nicht so lange her, wo wir als Familie sehr schwierige Zeiten durchgemacht haben und wo ich ganz oft gesessen bin oder gehockt bin irgendwo und mir gedacht habe, hey, wie soll das gehen? Wie soll ich das schaffen? Und ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, wenn ich da noch ein bisschen besser werde oder das noch ein bisschen besser mache oder wenn ich mir das so organisiere und so ordne, dann wird das irgendwie gehen. Und der beste Moment war der, wo ich mir eingestanden habe, dass ich es nicht schaffen kann. Weil dann bin ich nämlich da gesessen, ich habe zuerst einmal gerät ziemlich, kann man mal ansehen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, bin da gesessen und habe gerät, weil ich echt nicht gewusst habe, wie ich das machen soll, aber dann ist was passiert. Ich habe dann einfach gesagt, okay, wenn ich es nicht schaffe und wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht und wenn ich jetzt sogar heul, ja, was wirklich sehr selten vorkommt bei mir, dann muss ich irgendwen anderen mit einbeziehen. Und ich bin dann gar nicht gewusst, wie ich da soll. Ich habe mir irgendwie so Lobpreis am Fernseher eingeschaltet, auf YouTube, und bin dann da kniet, habe gar nicht viel gesagt und plötzlich habe ich gemerkt, dass Gott anfängt zu mir zu sprechen. Und er hat gar nicht so zu mir gesprochen, dass er gesagt hat, mach jetzt das, mach jetzt das, mach jetzt das, sondern er hat mich einfach getröstet und er hat mir gesagt, das ist genau die Situation, in der ich die brauche. Das ist genau der Zustand, in dem ich die brauche, damit wir weiterkommen können. Wenn du Jesus deine Pläne hinlegst, wenn du Jesus sagst, was du machen möchtest, wenn das in Einklang mit ihm ist, dann heißt es nicht zwangsläufig, dass Jesus dir mit dem, was du vorhast, Erfolg geben wird. Ja? Das heißt es nicht. Ja? Das heißt nicht, wenn du dann hingehst und du hast einen lang schwelenden Konflikt mit deiner Schwester zum Beispiel, ja, und du denkst, okay, ich werde das jetzt angehen und in diesem Mut gestern sozusagen hin und sagst zu deiner Schwester, hey, komm, legen wir den Konflikt bei und du weißt, okay, ich mach das jetzt und bin mutig und dann sagt sie, war wurscht, ja, dann sind das oft so Rückschläge, aber ich kann da eins sagen, diese Rückschläge, so wie der Joab da gestanden ist, das sind der Beginn von etwas ganz Großem, nämlich das, dass Jesus anfängt, in deinem Leben zu wirken, dass Jesus anfängt, das Ruder zu übernehmen und dass Jesus anfängt, dein Leben zu transformieren und dich wohin zu bringen, wo du das überhaupt nicht vorgestellt hast, dass du hinkommen wirst. Und plötzlich hast du nicht nur den Frieden gesichert, sondern plötzlich hast du Gebiete eingenommen, die du dir gar nicht vorstellen hast können, bildlich gesprochen. Und ich glaube, das ist da hinten dieser Ständer. Ich habe gehört, ich mache es so in Steyr in der Gemeinde, dass wenn wer gebeten möchte, dann darf er dort nach hinten kommen und es werden Leute dort sein, die für dich beten. Ich werde auch dort sein und bin auch gern bereit, mit dir zu beten. Und ich möchte dich einfach ermutigen, ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du 2020 nicht als ein weiteres Jahr nimmst, wo du dir Ziele setzt, die du nicht erreichen kannst, sondern dass du in Gottes Gegenwart gehst und du hast jetzt die Chance dazu, wir werden jetzt Lobpreis haben und es ist so eine gute Möglichkeit, einfach einmal das rundherum auszuschalten und zu sagen, hey, Jesus, da bin ich, sag mir, was du von mir möchtest, sag mir, wo du mich haben willst. Und ich möchte dich ermutigen, diesen anderen Ansatz einmal zu machen, zu gehen und zu sagen, 2020 her wird dein Jahr sein. Und ich möchte das tun, was du von mir möchtest. Und möchte mich darauf vorbereiten. Und ich möchte wissen und ich möchte nachforschen, was du von mir willst. Fang an, jetzt im Lobpreis das zu tun. Wenn du weißt, ich brauche Gebet für was Bestimmtes schon, dann komm dort nach hinten und wir werden für dich beten. Und ich möchte jetzt noch ein kurzes Gebet zum Abschluss sprechen und dann, weiß nicht, Tobi oder Lobpreis, also Tobi ist ja Lobpreis, perfekt. Und dann werden wir weitermachen. Herr, ich möchte danken, dass du unser wahrer Heerführer bist, Herr Jesus. Dass du derjenige bist, der die Kämpfe zum Sieg führen wird, Jesus. Dass egal wie groß die Wand vor uns ist, egal wie unüberwindbar, Herr Jesus, dass du da bist und du bereit bist, die einzureißen, Herr. Dass du da bist und bereit bist, uns weiterzubringen, als wir uns vorstellen können, Herr. Und ich möchte einfach jeden Einzelnen, der hier da ist, hinlegen, der das möchte, Herr Jesus, und der weiterkommen möchte mit dir, Jesus, und ich möchte die bitten, dass du uns hilfst, in dieses Jahr 2020 mit dir hineinzugehen, Jesus, und dort durchzugehen mit dir und dran zu bleiben, Jesus, mutig zu sein und entschlossen, Herr, so wie Joab und das israelitische Heer, Herr. Ich möchte wirklich um Segen bitten für jeden Einzelnen, der da ist, Herr, und ich möchte einfach da wieder zurückkommen hierher und sehen, dass du ganz viel getan hast, Jesus, dass du ganz viele Leben verändert hast, Jesus, dass du ganz viele Auswirkungen gehabt hast, Jesus. Und ich freue mich auf das, was du tun wirst, und ich freue mich auf die Ziele und auf die Gebiete, die wir einnehmen werden mit dir. Danke, Herr. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.